Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde am Buß- und Bettag, wir haben für heute einen vorgeschlagenen Predigttext aus Lukas 13, die Verse 1 bis 9. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Er sagt ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Amen. Warum lässt Gott das zu? Diese Frage wird immer wieder gestellt. Sie wird gestellt im Blick auf das Leid in der Welt, Kriege, Katastrophen. Sie wird auch gestellt in Bezug auf persönliches Leid, eine schlimme Diagnose, die mich trifft, eine Krankheit. Ich verliere einen Menschen, der mir wichtig war. Ich werde von anderen verletzt. Und all das scheint überhaupt nicht zu passen zu der Liebe Gottes. Warum lässt Gott das zu? Mancher sagt, ja, das ist eine Frage für Nichtchristen, die Gott nicht kennen. Wir stellen solche Fragen ja nicht, wenn wir Christen sind. Wirklich nicht, frage ich zurück. In der Bibel stellen auch Leute, die zu Gott gehören, diese Frage. Zum Beispiel Hiob. Hiob war ausdrücklich ein frommer Mann. Und dem passieren ganz viele schreckliche Dinge. Er verliert seinen Besitz, er verliert seine Kinder, er verliert seine Gesundheit. Seine Frau führt ihn noch in Versuchung und sagt: Hiob, schwöre doch Gott ab, wenn das so läuft bei dir. Ja, auch ein frommer Mann fragt so. Also wer denkt, das ist keine Frage für mich, hat vielleicht noch gar nicht so schlimmes Leid erlebt. Und was antworten wir auf die Frage? Meistens ist das ganz schwer, eine Antwort zu geben. Oft müssen wir einfach sagen, wir wissen es nicht. Die Frage ist nicht neu. Auch Jesus wurde mit dieser Frage konfrontiert. Wir hören ja in unserem Predigttext von Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Was ist damit gemeint? Da wurden Leute während der Schächtung von Opfertieren im Tempel von römischen Soldaten angegriffen. Pilatus, der wird von jüdischen Schriftstellern als besonders antijüdisch, provozierend und selbstsüchtig geschildert. Und da die Galiläer öfter rebellisch waren, war er an dieser Stelle besonders hart. Vermutlich waren also galiläische Festpilger irgendwie in Unruhen hineingeraten. Und dann erwähnt Jesus ein zweites schlimmes Ereignis, den Turm von Siloa, der umgefallen ist und Leute erschlagen hat. Der Turm von Siloa muss also im Südostteil Jerusalems beim Teich Siloa gestanden haben. Vielleicht gehörte er zur alten Stadtmauer. Interessant ist hier, dass bei den zwei Beispielen ein Beispiel von Galiläern ist, also Leute aus dem nördlichen Bereich Israels, und ein Beispiel aus Jerusalem, eher aus dem südlichen Bereich, was nochmal zeigt, ja, das betrifft hier ganz Israel. Und diese Frage hier, nicht, dass Leute berichten, ist ja indirekt, steht hier diese Frage, ja, warum ist das passiert? Sag doch mal was dazu. Und Jesus, was sagt er? Er antwortet anders, als die Leute es vielleicht erwartet haben. Er erklärt eben nicht das Wirken vor Gott. Er sagt nicht, die hat es getroffen, weil... Er gibt auch keine Rechtfertigung Gottes und sagt, so dürft ihr nicht fragen. Das ist erst einmal entlastend. Wenn Jesus keine Antwort gibt hier, keine Erklärung gibt, heißt das, wir müssen das auch nicht tun. Wir können tatsächlich oft die Wege Gottes nicht verstehen. Und wir müssen es auch nicht. Glaube bedeutet dann, ich halte an Gott fest, auch wenn ich vieles auch in meinem Leben oder in dieser Welt nicht verstehe. Und halte das aus. Halten wir auch gemeinsam aus. Jesus sagt zu dem Jünger Thomas nach der Auferstehung, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Man könnte das etwas abwandeln und sagen, selig sind die nicht verstehen und doch glauben. Aber Jesus sagt ja nicht nichts. Er sagt eben etwas anderes. Er greift erstmal das Denken der Leute auf und fragt sie, ja meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Das war offensichtlich das, was die Leute dachten. Die dachten, okay, wenn da jemand was zustößt, der muss sich offensichtlich was zu Schulden kommen lassen. Und das ist ja oft auch der Hintergrund dieser Frage, warum lässt Gott das zu? Nämlich andersrum, dass man nämlich dann sagt, ja also, das habe ich doch nicht verdient, dass mir so etwas passiert. Ich höre das gelegentlich in Gesprächen, dass mir Leute sagen, also ich war doch immer gut zu allen Leuten, warum passiert mir jetzt sowas? Ungerecht. Letztlich ist dieses Denken, dass wenn irgendwas passiert, dass man irgendwie was vorher Schlechtes gemacht haben muss, das ist letztlich sehr unbarmherzig. Dann müssen sich ja die, denen irgendwas zustößt, auch noch sagen lassen, du bist irgendwie selber schuld. Nicht nur, dass die Sache an sich schlimm ist, ob die Krankheit, ob die Trauer oder Verletzung oder was auch immer. Zusätzlich dann auch noch, ja, du bist auch noch selber schuld. Und so ähnlich ging es dem Hiob. Dem Hiob sagten seine Freunde dann, also Hiob, dass dir so schlecht geht, liegt nur an dir, bekenne, dass du schuldig bist. Was für eine emotionale Ohrfeige. Jesus sagt, nein, er durchbricht dieses Denken, so wie auch Gott bei Hiob übrigens. Aber jetzt müssen wir gucken, in welche Richtung. Jesus sagt nicht, eigentlich seid ihr alle gute Menschen, eigentlich habt ihr es verdient, dass es euch gut geht. Nein, er sagt das Gegenteil. Er sagt, ihr seid alle schlecht. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen, sagt er hier. Und er betont dabei, dass die, auf die der Turm von Siloa gefallen ist, dass sie nicht schuldiger waren als alle anderen, sondern Jesus geht schlicht davon aus, alle sind schuldig, alle sind Sünder, alle haben darum etwas Schlimmes, in Anführungszeichen, verdient. Das menschliche Gericht, dass Dinge in diesem Leben passieren und das Gericht Gottes. Jesus spricht also nicht von unschuldigen Opfern von Katastrophen. Er geht davon aus, es gibt nur schuldige Opfer. Stopp, sagt einer, das stimmt doch irgendwie nicht. Es gibt doch Menschen, die sind richtig böse und andere, die setzen sich für andere ein. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Menschen. Aber wir müssen ja hier nicht aus menschlicher Perspektive sehen, sondern aus Gottes Perspektive. Und vor Gott, in seinen Maßstäben, sind wir alle schuldig, ich zuerst. Wir alle sind nicht so, wie Gott sich uns vorgestellt hat. Denn Gott sieht tiefer. Bei Gott sind wir nicht nur schuldig, wenn wir irgendwas moralisch Verwerfliches tun, also was klauen oder lügen oder was auch immer. Nein, Gott sieht das Herz an. Und im Herzen können vielleicht gerade bei Leuten, die moralisch einwandfrei sind oder jedenfalls einwandfrei scheinen, kann zum Beispiel stolz sein, dass ich auf andere herabschaue und sage, ach gut, dass ich nicht so bin wie der und der. Jesus erzählt mal eine Geschichte von einem Pharisäer und einem Zöllner, einem Pharisäer, der dann sich da vorne hinstellt und sagt, oh, danke Herr, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, ich faste, ich gebe meinen Zehnten, ich gebe viel ab, ich bin ein guter, gottesgläubiger Mensch, ach und der da hinten. Und der Zöllner sagt nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der geht gerechtfertigt nach Haus, nicht der andere. Stolz ist nicht besser als Mord. Und darum ist es immer gut, dass wir nicht auf andere gucken, sondern zuerst auf uns selbst. Wir waren vor einiger Zeit in Berlin mit einer Gruppe und da ist mir das nochmal so klar geworden. Wir haben das Holocaust-Denkmal zum Beispiel besichtigt, das Haus der Wannsee-Konferenz. Und es ist einfach nur schrecklich, was da passiert ist. Was können Menschen anderen Menschen antun? Und ich habe mich dann gefragt, was wäre, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte? Hätte ich Widerstand geleistet? Bin ich besser als die Leute damals, die vielleicht weggeguckt haben? Ich weiß es letztlich nicht. Aber mir ist deutlich geworden, ich bin nicht besser als andere. Ich bin auf Vergebung angewiesen. Wir alle sind auf Vergebung angewiesen. Es ist jedenfalls zu billig, wenn wir sagen, gut, dass wir nicht so sind wie die Leute damals. Und vor Gott geht es auch nicht um die, ich sag mal, Quantität. Das ist vor Gericht ja auch so. Ob einer jetzt einen ermordet hat oder 10 ermordet hat oder 100 ermordet hat, er ist ein Mörder. Und so sind wir alle auf die ein oder andere Weise schuldig vor Gott. Ob sichtbar oder nicht. Ob durch Stolz, ob durch Hochmut, ob durch Lieblosigkeit, ob durch moralische Dinge, was auch immer. Und darum haben wir alle sein Gericht verdient. Insofern wäre die Frage, könnten wir etwas abwandeln und nicht fragen, warum lässt Gott zu, dass Schlimmes passiert, sondern eigentlich müssten wir fragen, warum lässt Gott es zu, dass uns, die wir heute Abend hier sitzen oder die wir zuhören im Internet, dass uns jetzt noch nichts Schlimmes passiert ist. Ich kenne eine Frau, die bekam eine Krebsdiagnose. Und ich fand es ganz beeindruckend, eine überzeugte Christin, was sie sagte, was sie fragte. Sie fragte, warum kriege ich das erst jetzt? Ich hätte es doch schon viel früher verdient. Wir sehen Katastrophen, Unglücksfälle, so wie damals, so auch heute. Die Betroffenen sind nicht schuldiger und nicht weniger schuldig als wir. Wir können nur staunen, dass wir noch leben. Und wir können Gott keinen Vorwurf machen. Aber für uns können Unglücksfälle, welcher Art auch immer, eine Mahnung sein. Eine Mahnung, dass wir neu umkehren zu Gott, zu Jesus. Gerade heute am Buß- und Bettag. Und das Schlimmste ist ja nicht der Tod durch einen Turm oder ein Massaker oder was auch immer, so schlimm das ist. Das Allerschlimmste ist das, was die Bibel den zweiten Tod nennt. Das ist noch viel schlimmer als ein Tod durch ein Unglück zum Beispiel. Das ist der Tod für immer. Und so soll uns der Buß- und Bettag heute daran erinnern. Ja, auch ich, auch Sie, auch du, wir alle brauchen Umkehr, brauchen einen Neuanfang. Und die positive Seite, wer umkehrt, wer zu Jesus kommt, der bleibt vor der größten Katastrophe, vor dem ewigen Tod bewahrt. Ja, wir wissen nicht, ob uns nicht ein Unglück trifft. Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, mit Jesus trifft mich nicht das schlimmste Unglück, das es gibt. Mit Jesus habe ich eine Zukunft für immer. Und besonders deutlich wird unsere Schuld, wenn wir auch an die Kriege in der Welt denken. Da fragen ja auch manchmal Leute, ja, warum lässt Gott das zu, dass es solche Kriege gibt? Da frage ich zurück, ja, wer macht denn den Krieg? Macht Gott den Krieg oder machen nicht Menschen den Krieg? Gerade Kriege erinnern uns an die Schuld von Menschen. Und auch da, ich bin noch nicht besser als Putin oder wer auch immer. Der Theologe und Psychiater Manfred Lütz erzählt von einer Reise in die USA. Er fuhr mit dem Taxi in Washington zum Flughafen. Es war Wahlkampf und im Radio kam eine Sendung über die Kandidatinnen und Kandidaten. Lütz wollte höflicherweise etwas über Politik sagen, doch dann legte der Taxifahrer los und schimpfte über alles Mögliche in der Politik. Über den Krieg und so weiter. Lütz hatte Mühe, das Englisch des Fahrers zu verstehen und nahm diese Schimpftirade nicht besonders ernst, doch dann wurde es ihm klar, was dieser meinte. Plötzlich konnte ich sehr gut verstehen, sagt er, wie er mit ganz verzweifeltem Ton ausrief, wie können wir Gott am jüngsten Tag bloß all diese Kriege erklären? Wir waren angekommen und ich bedankte mich bei ihm. nicht nur für die Taxifahrt. Noch nie hatte ich eine solche Antwort auf die Frage nach dem Leiden bekommen und ich schämte mich für meine dummen Gedanken. Soweit dieser Bericht. Wir gehen etwas weiter in unserem Predigtext, schauen uns die Verse 6 bis 9 an. Jesus erzählt von einem Feigenbaum. Der Feigenbaum steht hier als ein Symbol für Wohlstand, für Frieden und auch für Israel selbst. Feigenbäume waren sehr fruchtbar, fast das ganze Jahr über. Darum ist das ungewöhnlich, dass hier ein Feigenbaum keine Frucht bringt. Und so wie der Feigenbaum damals für Israel stand, so steht er heute für uns. Und die Frage ist, welche Frucht zeigt sich in unserem Leben? Haben wir vielleicht auch keine Frucht oder wenig Frucht, wenig Glauben, wenig Liebe, wenig Einsatz für Jesus? 3 Jahre hatte der Weinbergbesitzer Geduld. Und so hat Gott auch Geduld. Geduld mit uns Menschen. Dass diese Welt überhaupt noch besteht, ist Ausdruck seiner Geduld. Man könnte ja mal fragen, haben wir eigentlich so viel Geduld mit anderen Menschen? Würde ich zum Beispiel, wenn ein anderer mich ärgert oder verletzt, 3 Jahre darauf warten, dass der andere was einsieht oder sich ändert? Da kann die Geduld Gottes uns schon ein Vorbild sein. Aber nun ist die Geduld des Weingärtners hier zu Ende. Er will den Baum abhauen. Das Abhauen steht für das Gericht Gottes. Die Begründung ist klar, er nimmt dem Boden die Kraft. Übertragen wir es auf Christen, die keine Frucht bringen, also Christen, die nur so mitschwimmen, aber eigentlich gar nicht richtig dabei sind, die schaden der ganzen Gemeinde. Nun kommt hier der Weingärtner. Der tritt sozusagen für den Feigenbaum ein und der steht für Jesus. Man könnte sagen, Jesus tritt bei Gott für uns ein und übt sozusagen Fürbitte für uns. Er gibt sich Mühe, um Israel, um uns, zur Umkehr zu bewegen. Wie tut er das? Indem er uns durch seinen Heiligen Geist ganz neu zeigen möchte, auch heute Abend, ich bin für dich da, ich habe so viel für dich getan, ich habe alle deine Schuld getragen, das muss dich nicht mehr belasten. Ich möchte dein Leben ganz neu prägen mit meiner Liebe, mit meiner Kraft, meiner Geduld, meiner Hoffnung, egal was auf die Zukunft kommt in der nächsten Zeit. Und so möchte er dir und ihnen auch heute Abend neu begegnen. Auch im Abendmahl lädt er alle seine Leute ein, diese Nähe zu erfahren, zu spüren. Und er fragt sie, dich, mich, möchtest du neu anfangen mit dir, mit mir? Wo ist die Stelle in deinem Leben, wo du Veränderung brauchst, wo keine Frucht da ist, wo etwas eingegangen ist sozusagen? Dann vergebe ich dir und helfe dir, dass das nicht so bleiben muss. Und so düngt Jesus sozusagen unser Herz, so wie wir hier auch vom Düngen lesen. Er gräbt es um, damit sich etwas verändert. Aber er zwingt uns seine Hilfe nicht auf. Er lädt ein, dass wir umkehren, dass wir uns neu ihm anvertrauen. Und dass wir auch umkehren, wenn wir vielleicht schon lange Christen sind. Jeden Tag brauchen wir das ganz neu. Der Text hört sich sehr hart an. Aber auch hier sehen wir erst einmal etwas Positives. Der Weingärtner möchte dem unfruchtbaren Feigenbaum noch eine Chance geben. Und so gibt Christen Jesus auch sozusagen unfruchtbaren Christen noch eine Chance. Der Feigenbaum hat noch ein Jahr. Wir wissen nicht, wie lange wir noch auf dieser Erde haben. Aber jetzt ist noch Zeit. Und solange noch Zeit ist, kann sich noch etwas ändern. Bis zum letzten Moment. Denken wir an Deutschland gegen Ungarn in der Nachspielzeit. Kam noch ein Treffer. Und darum kämpft eine Fußballmannschaft bis zuletzt. Und so können wir umkehren bis zuletzt, bis zum letzten Moment auf dieser Erde. Wir können umkehren, auch heute Abend. Du kannst heute Abend neu anfangen. Vielleicht in einem Bereich deines Lebens neu sagen, da möchte ich mich Jesus anvertrauen, mich von ihm prägen lassen. Oder im ganzen Leben sagen, ich will jetzt ganz bei ihm sein. Umkehr ist angesagt. Gott verteilt seine Gnade nicht nach dem Gießkannenprinzip. Wer sich der Umkehr verschließt, den trifft das Gericht. Auch in unserem Text. Wenn Jesus sagt, hau ihn ab, heißt das, auch Jesus geht davon aus, ohne Umkehr kommt das Gericht. Manchmal gibt es so dieses Bild so vom Alten und Neuen Testament. Ja, im Alten Testament, da haben wir den zornigen Gott, der Gott, der richtet. Und im Neuen Testament, da haben wir Jesus und das ist der liebe Gott. Da ist immer alles gut, da gibt es nur Gnade und alles läuft klasse. Alle kommen vielleicht sowieso in den Himmel. Nein, unser Predigttext zeigt, das stimmt nicht. Auch im Neuen Testament, auch bei Jesus, haben wir eindeutig das Gericht Gottes. Ja, das Gericht in aller Härte. Kriege und Katastrophen können uns daran erinnern. Aber letztlich redet Gott, redet Jesus vom Gericht, um uns zu helfen. Um uns zu helfen, damit wir umkehren. Und jetzt ist Zeit zur Umkehr. Der Buß- und Bettag ist eine gute Chance dazu. Buße heißt ja biblisch nicht anderes als Umkehr, ist im Griechischen das gleiche Wort. Mancher würde vielleicht gerne wissen bei dieser Geschichte, und wie ist es weitergegangen? Hat der Feigenbaum nun noch Frucht getragen oder wurde er schließlich doch abgehauen? Wir wissen es nicht. Der Ausgang des Gleichnisses bleibt offen. Und so stellt dieses Gleichnis, diese Geschichte, die Frage an uns. Wenn du dieser Feigenbaum, bist, kehrst du um? Bringst du Frucht? Die Antwort können wir nur jeder ganz persönlich geben. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns noch eine Chance gibst. Hilf uns, dass wir ja nicht uns immer weiter von dir entfernen, dass wir nicht stolz sind, dass wir nicht dir Bereiche unseres Lebens vorenthalten, sondern dass wir unsere Schuld bekennen und neu umkehren zu dir. Zeig uns, was das persönlich für uns bedeutet, auch heute Abend. Amen.
Du ewiger Gott, unser barmherziger Vater, du rufst uns heute zur Umkehr. Wir bitten dich, hilf uns umzukehren, von der Angst zu kurz zu kommen, von der Gereiztheit gegenüber unseren Mitmenschen. Herr, hilf uns umzukehren von den Wegen der Gier, von der Gier nach schneller Befriedigung, von der Gier nach Geltung und Ansehen. Hilf uns umzukehren von den Wegen der Lüge und der Gewalt, von abwertenden Worten und vernichtenden Gedanken, von der Kälte und Härte in unseren Herzen. Herr, nur deine Barmherzigkeit lässt uns leben. Wir bitten dich für Frieden in Israel, im Nahen Osten, in der Ukraine und in anderen Krisenherden dieser Welt, Herr. Herr, wir bitten dich für unsere Politiker in unserer Stadt, in unserem Land, ja in dieser Welt. Schenk ihnen Weisheit in ihrem Tun und Handeln. Wir befehlen dir unsere Kirchen an. Möge deine rettende Botschaft wieder überall in den Mittelpunkt gerückt werden. Wir bitten dich für alle, die dein Wort verkünden und weitergeben. Wir bitten dich für die verfolgten Christen weltweit. Erbarme dich ihrer. Wir befehlen dir die Kranken, die Trauernden und die Schwachen unserer Gemeinden an. Stärke du und tröste sie. Wir bitten dich für alle, die sich in unseren Gemeinden an den vielen unterschiedlichen Stellen engagieren. Lass sie nicht müde werden, ihren Dienst zu tun. Wir bitten dich, befähige uns, deine Kirche und Gemeinde weiterzubauen. Herr, wir hoffen auf dich, auf dein Wort, dass du uns zur Umkehr hilfst. Lass uns ein neues Leben mit dir finden. Amen.
Und nun geht in diesen Abend und die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.